Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn Sie heute irgendwo in einer deutschen Großstadt unterwegs waren, dann haben Sie sich vielleicht gedacht, puh, ganz schön voll. Vielleicht hören Sie uns gerade auch in einer überfüllten Straßenbahn zu oder in der U-Bahn. Und ich kann Ihnen sagen, Ihr Gefühl täuscht Sie nicht, denn die Städte wachsen tatsächlich. Forscher sagen sogar, dass 2050 zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten leben. Aber wie? Was heißt das für die Stadt der Zukunft und wie kommen wir alle damit klar? Pia Rauschenberger erzählt davon in ihrem Feature, Die offene Stadt. Wie wollen wir in Zukunft leben?
Die Koloniestraße in Wedding ist eine eher unauffällige Straße mit gleichgültigen Hausfassaden, stumpfer Stein, nicht besonders einladend. Nordberliner Tristesse.
Hallo.
Hallo,
ich bin Pia Rauschenberger.
Ja, willst du einen Tee erstmal?
Ja, sehr gerne. Okay.
Es geht durch eine Toreinfahrt hindurch, auf den Hof der Koloniestraße 10. Hier zeigt sich eine andere Welt, ein anderes Jahrtausend.
Das ist ein Vorhof von 1880. Ursprünglich waren das Ställe, dann später wurden das Werkstätten. Das ist eine ganz klassische, typische Hofstruktur, wie es früher im Wedding hier immer und überall gab.
Marie Münch ist 30 Jahre alt und wohnt mit 7 anderen Menschen in dem alten Remisenhof. 17 weitere Leute leben im Vorderhaus. Es ist Frühjahr. Die Bewohner des Hofes bauen Vogelhäuschen.
Wir haben Vögel hier, Fledermäuse fliegen hier rum, es bietet Schutz für Tiere, wir haben Bienen, Obstbäume und es ist halt im Sommer echt eine Oase. Ja? Mhm. Weintrauben wachsen da hinten, kann sich jeder bedienen, Aprikosen, Pfirsiche.
Well, the idea of an open city is based in my mind on the idea of an open system.
Die Idee einer offenen Stadt basiert für mich auf der Idee eines offenen Systems. Und ein offenes System versucht, verschiedene Elemente zu kombinieren, die oft komplex und widersprüchlich sind. Die sollen so kombiniert werden, dass sie über die Zeit erhalten bleiben.
Für die Bewohner ist der Remisenhof ein Paradies. Alte Garagen und Werkstätten rahmen das Gelände ein, Tanzschüler treffen auf Automechaniker, treffen auf Künstler. Kinder spielen im Hof, alte Leute sitzen in der Sonne. Über den Werkstätten haben sich Mieter in geräumigen Wohnungen eingerichtet.
Und dann waren diese ganzen Gewerbeflächen, die ganzen Garagen, das war halt alles vermietet. Kühlerwerkstätten, das ist halt echt eine Rarität gewesen. Und dann waren Künstler hier drin. Hier ist eine Tanzschule, war 20 Jahre drin, wo die Leute halt aus dem Kiez herkamen. Und hier war halt ordentlich was los immer.
And it's an open city is contrasts to a closed city.
Eine offene Stadt steht im Kontrast zu einer geschlossenen Stadt, in der alles perfekt geplant ist, damit es zusammenpasst. Eine Stadt, die die Komplexität der einzelnen Teile reduziert, damit alles mechanisch perfekt läuft. Gleichzeitig ist die geschlossene Stadt aber statisch. Und wir wollen, dass Städte dynamisch sind. Wir wollen Städte, in denen etwas passieren kann.
Der Hof macht zufällige Treffen mit Menschen möglich, die normalerweise aneinander vorbeigehen, ohne sich anzuschauen.
Und die wurden alle gekündigt und mussten halt raus.
Schon 2016 wurde der Tanzschule und mehreren Werkstätten gekündigt. Die Erbengemeinschaft, der dieser Hof gehörte, hatte ihn an einen Immobilienfonds verkauft.
Seit er in Städten wohnt, macht der Soziologe und Urbanist Richard Sennett immer wieder diese eine Beobachtung.
Well, I had a kind of intuitive feeling when I first came to live on my own.
Ich hatte dieses intuitive Gefühl, als ich zum ersten Mal nach New York gezogen bin, da war ich 17, dass diese Unordnung, das Chaos New York City auch eine Menge Leben gibt, während kontrolliertere Städte oft tot wirkten.
Eine Stadt, die Menschen ein gutes Leben ermöglicht, sollte offen sein, findet Sennett. So sah das schon die Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs, die Sennetts Denken geprägt hat. Jacobs wollte den zwanglosen, informellen Austausch auf der Straße fördern. Ihr Ziel war es, Orte zu schaffen, an denen sich unterschiedliche Menschen begegnen können.
Orte wie den Remisenhof in Berlin-Wedding. Er steht mustergültig für eine Struktur, wie sie Richard Sennett in seinem Buch »Die offene Stadt« beschreibt.
Es ist 6:30 morgens. Ich bin ein bisschen früher wach als sonst und höre Stimmen im Hof. Und ich gehe zum Fenster, guck raus und sehe Menschen auf diesem Hof stehen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und sehe, die Leute tragen Werkzeuge rein, es fährt ein Radlader auf dem Hof.
Das passiert Anfang Dezember 2018. Den Gewerbemietern war ja schon 2016 gekündigt worden.
Und dann denke ich, ich gehe da jetzt mal runter und frage mal nach, was sie hier planen zu tun. Und ich treffe unten auf einen Herrn von diesem Abrissunternehmen und frage ihn, was er macht. Und er erklärt mir, er wird jetzt diesen Hof abreißen hier. Die Garagen und die Werkstätten, die kommen jetzt weg.
Der Hof soll abgerissen werden. Ein neuer Investor möchte dort Mikro-Apartments bauen. So wie bereits auf dem Nebengrundstück.
Mikro-Apartments werden derzeit in vielen Großstädten gebaut. Immer da, wo sich eine kleine Baulücke zeigt. Die kleinen Wohneinheiten werden oft als Studenten-Apartments vermietet. Für Richard Sennett stehen sie für das Gegenteil der offenen Stadt.
Die kommen ursprünglich aus Japan. Und wir wissen viel darüber, wie die Menschen das Leben dort empfinden. Sie haben einen eigenen Raum, das mögen sie. Aber nach 3 oder 4 Monaten erleben sie das als sehr klaustrophobisch. Und die Studenten, die dort oft wohnen, fühlen sich isoliert. Diese Art der Lagerung von Menschen ist sozial ziemlich destruktiv.
So, this kind of warehousing of people in these microflats, it's socially destructive.
Zurzeit wird an vielen Orten in Deutschland um die offene Stadt gerungen. So wie in der Koloniestraße 10 in Berlin.
Die Herren vom Abrissunternehmen lassen sich auch nicht abbringen und zäunen unsere Remisen ein, die zäunen die Garagen ein, zäunen den ganzen Hof ein. Dann hab ich da nichts mehr zu sagen auf einmal.
Ein geschlossenes System ist, auch laut Sennett, nicht auf den ersten Blick unfreundlich. Effizienz ist ja nichts Schlechtes. Der berühmte Architekt Le Corbusier hat den Satz geprägt, das Haus ist eine Maschine zum Wohnen und versuchte dementsprechend die effizienteste Wohnform zu entwickeln.
Sarah Böker ist Anfang 20 und hat eines von rund 200 Mikroapartments in einem großen Gebäudekomplex in Berlin-Mitte gemietet.
Sie das sofort gefunden haben, also viele haben da Probleme. Okay.
Ah ja, das ist es also.
Genau, das ist es schon. Ja, ist klein, aber fein, ne?
Ja. Und wie viele Quadratmeter sind das genau jetzt?
Um die 21, also inklusive Bad.
Oh. Genau. Ja, gut, also, die Dusche ist eigentlich gar nicht so klein, dafür, dass das Badezimmer
nee,
so klein ist.
Also es ist echt auch gut, wie soll ich sagen, gut aufgeteilt oder gut integriert alles, ne? Dass es irgendwie so passt. Also das Bad war mir noch nie zu klein, muss ich sagen.
Und sonst?
Die Küche, die finde ich tatsächlich zu klein.
Die Mikroapartments sind eine Reaktion auf das Wachstum und die Verdichtung der Städte und beides schreitet weiter voran. In 30 Jahren werden voraussichtlich 2/3 der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Wohnraum ist gefragt. Schnell, günstig und pragmatisch.
An vielen Orten, an denen Mikroapartments errichtet werden, regt sich jedoch Protest, denn die winzigen Wohnungen werden ja nicht gebaut, um die Wohnungsnot zu lindern, sondern sollen vor allem Rendite abwerfen und, je kleiner die Einheit, desto leichter lässt sie sich vermarkten.
In Berlin kostet ein Mikroapartment mit 20 Quadratmetern etwa 620 Euro Miete pro Monat, inklusive Reparaturen und die Nutzung von Gemeinschaftsräumen. Etwa einer großen Küche.
Es ist auf jeden Fall teuer, hier zu wohnen, klar, vor allem für 20 Quadratmeter. Aber es ist nicht so, als würde ich nicht wirklich ständig mal so gucken, wie es woanders ist. Und in der Lage, also so Fahrradlänge zur Uni und so, man findet einfach nichts, was jetzt großartig viel günstiger wäre.
In Berlin fehlen rund 310.000 bezahlbare Wohnungen. Gerade auch kleine Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte. Das ergab eine Studie der Humboldt-Universität Berlin und der Goethe-Universität Frankfurt im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Diesen Bedarf decken Mikroapartments also durchaus.
Geschlossene Systeme wirken zunächst erstmal übersichtlich, effizient, klar. In einer geschlossenen Stadt zu wohnen, könne auch angenehm sein, sagt Sennett.
Die Dynamik und Flexibilität, die eine offene Zukunft von uns verlangt, werde damit aber enorm eingeschränkt.
Für Sennett spielt sich die Frage nach Offenheit und Geschlossenheit auf unterschiedlichen Ebenen ab. Der Urbanist und seine Lehrmeisterin Jane Jacobs sehen Städte als Orte der Begegnung, des Aufeinanderstoßens unterschiedlicher Elemente, Menschen, Charaktere.
Und das Städtische oder Urbanität ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Kulturen, also mit Differenz umzugehen. Ja, das ist der Kern des Städtischen, dass man das Fremde verarbeiten kann.
Sagt Felicitas Hillmann. Sie forscht zur Regenerierung von Städten am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner und ist Professorin an der TU Berlin. Hillmann knüpft an Sennetts Theorie an.
Das heißt, er sagt, die Städter brauchen eigentlich migrantisches Wissen. Was wir zurzeit sehen, ist eben diese Ausblendungsleistung. Wir haben eine neoliberalisierte Stadt, also eine Stadt mit Spekulation. Das führt zu, ich nenne es mal Botox-Reaktionen. Das heißt, die Städte sehen immer wieder ähnlich aus, irgendwie auch gut, aber unten drunter fehlt das städtische Leben. Ja, so, also es gibt diese Lähmung. Ich habe das mal als Botox bezeichnet, außen glatt, innen gelähmt.
Für sie ist es klar, dass Städte davon profitieren, wenn sie ihren Bewohnern eine Auseinandersetzung mit dem Fremden ermöglichen, zum Beispiel durch progressive Migrationspolitik.
Für Deutschland ist es schon so, dass wir sehen, dass wir Städte haben, die mit diesem kosmopolitischen oder dieser starken migrationsbedingten Vielfalt einen Vorteil haben. Das sind Städte wie Frankfurt am Main. Ja, die haben ganz früh auch ein Amt für multikulturelle Politiken gehabt. Die haben sich damit beschäftigt.
Als es dann kurz nach 10 ist, entscheiden sich die Herren vom Abrissunternehmen, die Abrissarbeiten fortzuführen. Dachpappen werden runtergerissen, Türen werden ausgehangen, Schlösser werden aufgebrochen.
Die Mieter geraten in Panik, da nicht klar ist, wie sich der Abriss der Garagen auf die Grundsubstanz der Wohnungen auswirkt.
In quasi allerletzter Minute, nachdem allerdings schon Schaden entstanden ist, bevor aber die Grundsubstanz angegriffen wird, kommen Herren und Damen vom Stadtplanungsamt, vom Bezirksamt, Milieuschutz und verhindern dann schlussendlich diesen Abriss.
Well, what happens in a closed system is that
in geschlossenen Systemen ist das Ganze genau die Summe seiner Teile. Man fügt Elemente hinzu, aber zwischen den Elementen gibt es keine Synergie. In einem offenen System ist das anders. Da ist das Ganze durch die Interaktion größer als die Summe seiner Teile.
Nicht Klarheit, sondern Komplexität sollte laut Sennett das Ziel von Stadtplanung sein. Das setze eine Struktur voraus, die es erlaube, Absonderliches, Seltsames und Mögliches zusammenzufügen. Ein geschlossenes System dagegen zeichnet sich laut Sennett unter anderem dadurch aus, additiv zu sein.
Ein Mikroapartment neben dem anderen. Unzählige Wiederholungen derselben kleinen Einheit ohne eine Beziehung untereinander.
In any system, when you have a tight fit between form and function, you have a recipe for technological
eine enge Verknüpfung von Form und Funktion ist immer ein Rezept für technische Obsoleszenz. Denn wenn sich die Funktion ändert, bleibt die Form zwecklos zurück. Das Problem habe ich zum Beispiel in chinesischen Städten gesehen, in denen sehr kleine Wohnungen gebaut wurden, als China die Ein-Kind-Politik strikt verfolgt hat. Die Wohnungen waren genau an die Ein-Kind-Familie angepasst. Inzwischen gibt es viele Familien mit mehreren Kindern und die Wohnungen können nicht mehr genutzt werden.
And the apartment buildings that they built are no longer fit for purpose.
Geschlossene Systeme haben eine klare Funktion.
Wenn ein Gebäude aber eine zu klare Funktion erfüllt, sei der Verfall nicht aufzuhalten, meint Sennett. Zumal etwa der Klimawandel oder mögliche neue Fluchtbewegungen die Städte vor neue und wenig bekannte Herausforderungen stellen. Jan Trapp, Stadtplaner am Diffo-Institut in Berlin macht sich genau dazu Gedanken.
Konkret arbeite ich gerade an der Frage, wie die Transformation von Wasserinfrastrukturen in der Stadt aussehen kann vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und da gehen wir sehr stark von einem Kopplungsbegriff aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die technische Wasserinfrastruktur im Grunde genommen sich mit anderen Infrastrukturen in der Stadt, also insbesondere mit Grün in der Stadt, grünen Flächen, grünen Dächern, grünen Räumen, aber auch mit den blauen Infrastrukturen, also den Gewässern in der Stadt, anders koppeln muss, einfach um da mehr Sicherheit und Flexibilität auch im Umgang mit stärker abweichenden Klimaphänomenen zu gehen, also Starkregen in kurzer Zeit oder auch längere Trockenperioden.
Für Trapp geht es in seiner Arbeit darum, die Stadt auf möglichst verschiedene Szenarien vorzubereiten. Er hält wenig davon, Millionenbeträge in Beton zu verbuddeln, um große unterirdische Rohrsysteme zu schaffen. Denn wie viel Starkregen letztendlich komme, sei noch ungewiss.
Und wenn ich jetzt aber anfange, über eher kleinteiligere Infrastrukturen nachzudenken und über diesen Kopplungsansatz, wenn ich also über Gründächer, Grünfassaden, Grünflächen, Versickerungsmulden, mehr Bäume nachdenke, dann sind das im Grunde genommen Investitionen, die kleinteiliger sind, die ich auch dadurch, dass sie kleinteiliger sind, auch leichter anpassen kann an zukünftige Bedingungen.
Er erkennt Teile von Sennets Theorie auch in seiner Arbeit wieder. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Regenauffangbecken zu bauen, die bei Trockenheit einen anderen Zweck erfüllen, nämlich als Sportplätze oder Parks.
Das sind dann genauso Offenheitsfragen. Ja, also das eine ist monofunktional unter der Erde. Es ist einfach weg und gebaut und hat einen spezifischen Zweck, von dem ich nicht weiß, ob man den zukünftig und wie oft den es erfüllen muss. Oder ich baue eher ein Stück weit kleinteilig in kleineren Strukturen und gewinne darüber auch mehr Flexibilität.
Eine offene Stadt. Was heißt das für die Architektur?
Ja, hier, das ist für mich ein gutes Beispiel. Ja. Hier will man eigentlich nachts nicht tot gefunden werden. Nee. Kein Grün.
Der Architekt und Stadtplaner Markus Appenzeller empfindet die Berliner Innenstadt als gutes Beispiel. Als gutes Beispiel für eine geschlossene Stadt.
Dabei brauche es manchmal gar nicht viel, um das zu ändern. Sitzgelegenheiten, aufgebrochene Fassaden, Läden oder Gewerbe, die zum Hereinkommen einladen.
Der Begriff offene Stadt kommt ja aus der Militärgeschichte. Mit offener Stadt hat man eine Stadt bezeichnet, die vom Gegner verlassen war. Die man also im Prinzip ohne Einsatz von Gewalt, Waffengewalt einnehmen konnte.
Offenheit als Anfälligkeit für Schwierigkeiten.
Mittlerweile hat sich das aber, sagen wir, dieser Begriff hat eine andere Bedeutung gekriegt. Und jetzt geht es letztendlich um eine Stadt, die verschiedensten sozialen Gruppenräume bietet, die auch die Möglichkeit bietet, sie sich anzueignen, wo auch ja, einfach letztendlich eine Offenheit, Durchlässigkeit, sozial, räumlich, ökonomisch da ist.
Die Theorie der offenen Stadt hat auf der Ebene der Stadtplaner viel in Bewegung gesetzt, erzählt Appenzeller, obwohl er Richard Sennett nicht in allem folgt.
Ich bin da manchmal ein bisschen kritisch. Er hat das bei der letzten Habitat-Konferenz in Quito vor 2 Jahren in der Form von den Quito Papers zum universellen Entwicklungsideal erhoben. Ich saß zufällig als bei der Präsentation neben einem Bekannten von mir, der aus Ghana stammt. Und der sagt, ja, das mit der offenen Stadt ist ja alles schön, ja, und die Durchlässigkeit und so. Aber das funktioniert auch gut, wenn man im Zentrum von London lebt und man die Polizei anruft und 10 Sekunden später steht ein Polizeiauto vor der Tür. Wo ich lebe, gibt es im Prinzip keine öffentlichen Dienstleistungen. Das heißt, ich muss alles für alles selber sorgen.
Die offene Stadt, das komplexe System, stellt in solchen Kontexten sogar eine Gefahr dar.
Was letztendlich dazu führt, dass an bestimmten Orten Leute für gated communities sich entscheiden und eben genau das Gegenteil von offener Stadt umarmen, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist für sie, ihre Lebensumstände zu verbessern.
La, 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 la. La, la, la.
Ein paar Monate nach dem beinahe Abriss der Garagen haben sich die Mieter zu einem Plenum versammelt. Die Bewohner der Koloniestraße eignen sich ihren Raum an, wollen teilhaben. Stadtentwicklung von unten, Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen und ihren Lebensraum selbst gestalten wollen. Unterschieden und Differenz Raum geben statt Profit und Kapitalinteressen. Prozesse im Sinne der offenen Stadt? Nicht unbedingt.
Bürgerbeteiligung hat auch ihre Schattenseiten.
Warschau.
Eine Stadt mit sichtbaren historischen Brüchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der weitgehenden Zerstörung wurde Warschau nach sozialistischem Leitbild gestaltet. Breite Straßen, Großwohnsiedlungen, der Kulturpalast in der Innenstadt. Ein Monument des sozialistischen Klassizismus. Nach dem Ende des Sozialismus ein radikaler Schwenk zur Postmoderne. Einkaufszentren, Bürotürme, Entertainment-Areale, alles ganz ohne Vorgaben oder Konzept.
Warschau war auch sehr stark politisch fragmentiert. Erst zu Beginn der Nullerjahre hat man dort Gebiets- und Verwaltungsreformen durchgeführt. Das heißt, ich habe in Warschau eine forcierte Postmodernisierung und erkenne sehr stark, wie diese unterschiedlichen oder dieses Weggehen von Form follows Function, das wir sehr schön ausgeprägt hatten in der sozialistischen Stadt. Die sozialistische Moderne hat ja auch sehr stark Funktionen getrennt. Also Wohnen muss sich ja nur einmal diese großen Wohnblöcke an den Stadträndern vor Augen halten.
Olaf Kühne ist Professor für Geographie an der Universität Tübingen. In Warschau zeige sich besonders deutlich, wie sich sowohl Stadtplanung von oben als auch Beteiligung von unten als Fluch und als Segen erweisen können. Wie sowohl die Idee der Planstadt als auch das freie Walten der Einzelinteressen geschlossene Systeme hervorbringt. Im Falle Warschaus regelrechte Gated Communities.
Was habe ich heute? Kolleginnen haben das vor einigen Jahren mal ermittelt, dass es um die Wende zwischen den Nuller- und den Zehnerjahren dort um die 400 Gated Communities, geschlossene Gemeinschaften gibt, also zutrittsbeschränkte Wohnquartiere, die natürlich ein Element der Entkomplexisierung ist von Weltbeziehungen. Das heißt, ich ziehe mich in einen Raum zurück, der mir Sicherheit suggeriert, der für mich überschaubar ist.
Diese Gated Communities sind in Beteiligungsverfahren entstanden.
Senet will den Bürgern deshalb nicht einfach das Zepter in die Hand geben. Er hält gezielte Planung von oben für sinnvoll, wenn sie klug vorgeht und Bürger nach ihren Interessen fragt, sie ihnen aber nicht komplett überlässt.
And in my work I look at this as a more complicated relationship.
Ich denke, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, als einfach das zu bauen, was die Menschen haben wollen. Die populärste neue Wohnform ist die Gated Community, also eine sehr exklusive Wohnform. Und ich glaube nicht, dass wir einfach diesem Bedürfnis folgen sollten. Ich glaube, wir sollten komplexe Umgebungen bauen und Leute dazu bringen, aus ihren Gated Communities herauszukommen.
So that people can get out of gated communities.
Leszek Wiśniewski ist Stadtplaner und Architekt in Warschau und beobachtet, wie sich seine Stadt in den letzten 30 Jahren verändert hat.
Die Orte in Warschau, an denen wir gerade viele Probleme haben, sind monofunktional. Zum Beispiel ein großer Businessbezirk im Süden der Stadt, der Mordor genannt wird. Ja, Mordor. Und zwar, weil dort 80.000 bis 100.000 Menschen arbeiten, es aber sehr schlechten öffentlichen Nahverkehr gibt. Das heißt, die meisten Arbeiter fahren mit dem Auto hin und es gibt jeden Morgen und Abend extreme Staus.
Ich habe also im Prinzip eine völlige Umkehr in Warschau der sozialistischen Planungstradition. Ich gehe weg also von einer Planung, die letztlich sehr detailliert Stadt entwickeln wollte, hin zu einer, man könnte auch sagen, Nichtplanung, wie wir sie in Los Angeles oder vielen Teilen der USA finden.
Die sozialistische Epoche und die postmoderne Phase seit 1989 sind aber nicht alles, was sich an der städtischen Struktur von Warschau ablesen lässt. Die Stadtplaner, die zu Zeiten der Zweiten Polnischen Republik am Werk waren, haben einige Viertel in Warschau hinterlassen, die auch 100 Jahre später noch eine angenehme Ausstrahlung haben und ihren Zweck erfüllen. Zum Beispiel Ochota, ein sehr beliebtes, ruhiges Viertel, gar nicht so weit von den ausladenden Autotrassen der Innenstadt entfernt.
I discovered through that years that I'm in a society that
Ich habe über die Jahre beobachtet, dass kleine Bezirke mit einem definierten Zentrum und einer definierten Nachbarschaft mit klaren Grenzen, dass dort Gemeinschaften entstehen. Das ist natürlich gut, aber das ist ein Beispiel für Top-Down-Planung. Die wurden alle Anfang des 20. Jahrhunderts ohne Beteiligung geplant.
Leszek Wiśniewski sitzt auf einer Bank auf einem seiner Lieblingsplätze im Viertel Ochota. Ein wirklich unauffälliger Park mit einem Springbrunnen und ein paar Tischtennisplatten.
And these local things, they are like hidden within neighborhoods.
Diese Plätze, die mitten in der Nachbarschaft versteckt sind, das ist, glaube ich, wichtig. Der Platz ist umrahmt von Häusern. Die Menschen überqueren den Platz unbewusst. Manchmal kommen sie natürlich auch bewusst her. Aber ich glaube, dass diese unbewussten Aktivitäten ziemlich wichtig für eine Stadt sind. Deshalb funktionieren diese Bezirke, die vor dem Krieg geplant wurden, oft so gut.
This is why those districts planned before the war, they are functioning so well.
Stadtplanung braucht also mehr als die Beteiligung der Bürger. Sie braucht auch gezielte Planung von oben, die genau die Effekte im Blick behält, die die physische Struktur der Stadt auf die Menschen hat.
Dafür unterscheidet Richard Sennett zwischen zwei Formen von Stadt. Der Ville, der physischen Stadt, und der Cité, der Lebensweise, der Haltung der Bewohner.
Ein Beispiel dafür, wie die Ville die Cité verändern kann, ist die Einführung des Pissoirs in Paris 1834.
Vorher war es normal, dass Männer an jede Straßenecke urinierten, wie wir es heute eher von Hunden kennen.
Nach Einführung des Pissoirs wurde der Urin unterirdisch weggeschafft. Dadurch veränderte sich auch die Cité, die Geisteshaltung. Es galt jetzt als beschämend, vor den Augen anderer auf die Straße zu pinkeln.
Das wiederum hatte einen Effekt auf die Ville, den physischen Raum. Weil es nicht mehr überall nach Urin und Kot stank, entwickelte sich das Straßenleben als sozialer Raum. Es entstanden Cafés.
Das macht es natürlich auch schwieriger, Stadt heute nicht nur als physischen Raum oder Ville, wie Sennett das ja in Anschluss an den französischen Stadtbegriff nennt, sondern ich habe auch eben eine sich pluralisierende, vervielfältigende, sich individualisierende Cité. Wenn ich eine komplexer werdende Gesellschaft habe und weil ich eben von diesen Finalitätsmythen der Moderne, das ist die ideale Endgesellschaft, abweiche, sondern gesellschaftliche Entwicklung wie wissenschaftliche Entwicklung ist eben ein Suchprozess. Und das muss sich auch in irgendeiner Form, wie Sennett dann auch darstellt, in der Ville, im physischen Raum niederschlagen.
Wenn die Gesellschaft, die Cité, also komplexer wird, muss sich das auch in der Ville, in der physischen Struktur niederschlagen.
I have signally failed in 40 years as a city planner.
In 40 Jahren als Stadtplaner bin ich immer wieder daran gescheitert, Politiker dazu zu bringen, dass sie sagen, ja, wir wollen eine komplexe Umwelt schaffen. Ich glaube, das muss aus der Zivilgesellschaft kommen. Auch wenn sich das verrückt anhört.
People who don't want to live in hermetically sealed environments.
Es seien oft die Verlierer der geschlossenen Systeme, die sich engagierten, Städte zu öffnen.
Das ist auch der Ansatzpunkt für Felicitas Hillmann.
Also das Bewusstsein dafür, dass man sich viel stärker mit Migration als einem Treiber von Stadtentwicklung beschäftigen muss, ist meiner Ansicht nach noch zu wenig diskutiert.
Wenn die Cité auch mitbedacht wird, ist das für Hillmann immerhin schon ein Anfang. Kulturveranstaltungen wie der Karneval der Kulturen in Berlin, die von einer diversen Stadtbevölkerung ausgehen, sind für sie Positivbeispiele. Aber solche Entwicklungen brauchen Zeit.
In my own experience, people who make that demand have been mostly poor.
Meiner Erfahrung nach waren es oft diejenigen, die Veränderungen in den USA herbeigeführt haben, die die Effekte der geschlossenen Stadt am eigenen Leib gespürt haben, Arme oder Schwarze. Sie sind politisch aktiv geworden und haben den Wandel erzwungen.
Test, test, 1, 1, 2, 1, 2.
Hallo, willkommen zur großen Kiezversammlung hier
in Berlin. Spätsommer. In Berlin-Wedding bereiten die Bewohner des Remisenhofes eine Kiezversammlung vor. Was der neue Investor mit ihrem Hof vorhat, ob er verkaufen möchte oder versucht, Mikro-Apartments zu bauen, das wissen die Bewohner der Koloniestraße 10 noch nicht.
Wir warten im Endeffekt täglich auf Neuigkeiten. Wir hoffen immer, dass es keine Hiobsbotschaften sind. Wir sind in einem guten Kontakt mit dem Baustadtrat Gothe. Wir sind in einem guten Kontakt mit Netzwerken und Initiativen. Ansonsten müssen wir abwarten, was als nächstes passiert. Wir haben noch keine gekündigten Wohnungsmietverträge, was uns sehr freut. Und der aktuelle Stand ist im Endeffekt ein zähes und ein bisschen zermürbendes Abwarten.
Der Philosoph Immanuel Kant schrieb 1784 in einem Aufsatz über kosmopolitisches Leben: Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert sein. Sennett folgert daraus: Städte sind krumm und dürfen krumm sein, weil sie von Unterschieden geprägt sind. Das ist es, was die Stadt eigentlich als Stadt ausmacht.
Die offene Stadt. Wie wollen wir in Zukunft leben? Das war ein Feature von Pia Rauschenberger. Es sprachen Frauke Pohlmann, Robert Frank und Joachim Schönfeld. Verantwortlich für die technische Realisierung war Jan Fraune, Regie führte Cordula Diekmeis. Und die Redaktion hatte Martin Hartwig.